Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. Was versteht Nestle unter gemeinsamer Wertschöpfung? Unangenehme Fragen an der Nestle-Verwaltungsratssitzung. Wie groß ist die rechtsextreme Gefahr aus Osteuropa? Ein Buch zeigt die Vernetzungen auf. Und was sind die Todeszüge von Mexiko? Ein Film über den gefährlichen Weg nach Nordamerika. Am Mikrofon Makai, schön, Sie dabei.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. Die Menschen in der Schweiz haben im vergangenen Jahr 2,1% weniger Strom verbraucht. Das heißt, verbraucht wurden 57 Milliarden Kilowattstunden elektrische Energie. Die Hauptgründe für die Abnahme seien der wirtschaftliche Abschwung und die wärmere Witterung. Wegen dieser wurde weniger Strom fürs Heizen verbraucht. Wie das Bundesamt für Energie mitteilte, erzeugten die einheimischen Kraftwerke im letzten Jahr 0,7% weniger Strom als noch im Jahr zuvor. Dies ist das vierthöchste jemals erzielte Produktionsergebnis. Der in der Schweiz verbrauchte Strom stammte aus knapp 56% von Wasserkraft und aus 40% aus Kernkraft. Bis ins Jahre 2013 investiert der Bund jährlich rund 30 Millionen Franken in neue nationale Forschungsschwerpunkte. Wie Bundesrat Didier Burkhalter an einer Medienkonferenz bekannt gab, gibt es 8 neue Forschungsschwerpunkte. Von der Überwindung der Verletzbarkeit im Verlaufe des Lebens über synaptische Grundlagen psychischer Krankheiten und chemische Biologie bis zu Wissenschaft und Technologie ultraschneller Prozesse im Molekularbereich. Die neuen nationalen Forschungsschwerpunkte werden an den Universitäten Bern, Genf, Lausanne, Zürich, der ETH Lausanne und der ETH Zürich installiert. Die deutsche Bundeswehr will ihre Truppen in Afghanistan möglichst rasch mit zusätzlichen gepanzerten Fahrzeugen ausrüsten. Laut einem Zeitungsbericht sollen beim Schweizer Hersteller Movag sofort 60 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Eagle bestellt werden. Dies meldete die Financial Times Deutschland. Israel will dem Atomwaffensperrvertrag nicht beitreten. Der Verteidigungsminister Ehud Barak sagte, das sei nicht nötig, denn Israel habe niemals gedroht, andere Länder oder Nationen zu zerstören. Unterzeichner wie der Iran hätten dagegen mit Drohungen gegen Israel den Vertrag systematisch gebrochen, so Barak. Zum Abschluss des Atomgipfels hatte US-Präsident Barack Obama Israel aufgerufen, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten. Es sei wichtig, dass alle Länder diesem Vertrag angehörten. Israel hat offiziell nie den Besitz von Atomwaffen bestätigt. Das Land hat jedoch nach Schätzungen von Experten Plutonium für bis zu 200 Sprengsätze entwickelt. Die Atomstaaten Indien und Pakistan lehnen die Unterzeichnung des Vertrags ebenfalls ab. Nach dem Erdbeben im tibetischen Hochland sind mindestens 600 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Zahl der Verletzten ist auf über 9000 gestiegen. Die Bergungsarbeiten erschwerten sich durch kaltes Wetter, starke Winde, häufige Nachbeben und die Höhenkrankheit der Hilfskräfte. Laut einer Mitteilung des staatlichen Radios wurden bisher dennoch mehr als 1000 Menschen lebend geborgen. Zum Wetter heute bleibt es bei 12 Grad bewölkt und regnerisch. Morgen beginnt der Tag mit Nebel, danach folgt eine Mischung aus Sonne und Quellwolken bei 14 Grad. Am Samstag gibt es bei 16 Grad schönes Frühlingswetter und am Sonntag steigen die Temperaturen auf 18 Grad. Am Sonntagnachmittag ist es recht sonnig, gegen Abend kann es hier und da einige Schauer oder Gewitter geben.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Der Verwaltungsrat von Nestle wird sich heute an der Generalversammlung unangenehme Fragen gefallen lassen müssen. Die Fragen stellen will Actares, der Verein der Aktionärinnen für nachhaltiges Wirtschaften. Vor 3 Jahren hat der Nahrungsmittelriese Nestle sein Programm der gemeinsamen Wertschöpfung lanciert. Darin enthalten ist auch der sogenannte Code of Business Conduct. Actares fragt sich nun aber, was für Maßnahmen denn eigentlich hinter diesem schönen Slogan stecken. Wilma Rall sprach mit Robby Job, Geschäftsführer von Actares.
Die Aktionärinnen für nachhaltiges Wirtschaften Actares wollen an der Generalversammlung von Nestlé Fragen zum sogenannten Code of Business Conduct stellen. Dieser Code wurde vor 3 Jahren von Nestlé lanciert. Robby Job, können Sie zuerst einmal kurz grundsätzlich erläutern, was beinhaltet dieser Code of Business Conduct?
Der Code of Business Conduct beinhaltet eigentlich ziemlich wenig aus unserer Sicht. Es geht vor allem darum, dass man sich an die Gesetze hält, überall wo man tätig ist, weltweit. Und dass man beim Geschäften speziell Wert legt auf Win-Win-Situationen, aber auch auf die Umwelt politisch und ökologisch auch Rücksicht nehmen.
Dieser Code ist ja einer der Grundlagen des Programms der sogenannten gemeinsamen Wertschöpfung, die eben das garantieren soll, dass man nachhaltig wirtschaftet, dass man die Gesetze einhält, zum Beispiel die Arbeiterrechte respektiert. Was für konkrete Maßnahmen wurden denn umgesetzt in den letzten 3 Jahren?
Nestlé gibt vor allem Beispiele, wo eine Art Kooperation mit Lieferanten, vor allem Kleinbauern in Pakistan, gefunden wurde, die ein bisschen weitergehen auf nur Kaufen von Produkten. Das heißt, Nestlé hilft ihre Lieferanten, die Produktion zu verbessern und leistet auch Sozialleistungen. Nestlé nennt in seinen Berichten 3 bis 5 Beispiele weltweit. Es ist auch ein bisschen unklar, wie vollständig das Konzept umgesetzt wird oder ob das nur im Moment so Pilotprojekte sind.
Sehe ich das richtig? Actares, die Aktionärin für nachhaltiges Wirtschaften, wollen klare Ziele oder klare Projekte?
Ja, eigentlich, wir wollen vor allem wissen, warum. Das ist schon etwas ein bisschen seltsam, dass Nestlé seine eigene Weltsicht praktisch umsetzt in Länder weltweit, ohne Rücksicht auf die lokalen Bedürfnisse. Und die zweite Frage ist tatsächlich, ob jetzt das ein bisschen eine Sammlung von Fällen wird. Das heißt, hier klappt es, dort klappt es nicht, weil Nestlé hat nach wie vor sehr viele Kontroversen am Hals mit Arbeiterrechten in Kolumbien, in Philippinen. Und dass man gezielt einige Beziehungen pflegt, heißt es noch nicht, dass man grundsätzlich richtig arbeitet.
Sie sagen auch, dass dieser Code Vorfälle wie derjenige der Spionage bei der Gruppe der Globalisierungsgegner ATTAC, dass solche Fälle nicht verhindert werden können durch diesen Code.
Wir haben aufmerksam dieses Code gelesen. Das Code beinhaltet 10 Punkte, die relativ allgemein verfasst sind. Und das wird begleitet durch Schulungen, durch Weisungen, die weitergehen, die haben wir nicht sehen können. Vielleicht wird dort auch Rücksicht auf die Privatsphäre auch von Gegnern in Anführungszeichen genommen. Aber auf das Code wörtlich steht nichts.
Wie sollte man mit Schulungen solche Spionage verhindern können?
Ja, man sollte den Managern sagen, das darf man nicht tun. Das ist gemeint mit das Wort Schulungen. Das heißt, dass Manager werden gebrieft, bevor sie in Ländern, aber auch in die Schweiz, ihr Amt aufnehmen. Und ja, dieses Code, wie gesagt, beinhaltet Grundsätze, aber keine sehr klare Regelung, wo man fast wie ein Handbuch sagen müsste, jetzt habe ich Angst von Unruhen, was darf ich nicht. Das ist nicht im Code so vorhanden.
Sie haben vorher schon erwähnt, es gab einige Kontroversen rund um Nestlé bezüglich der Nichteinhaltung von Arbeiterrechten. Denken Sie doch, dass gerade in den Spitzenpositionen sich etwas bewegt hat, dass ein größeres Verständnis da ist, dass sich etwas ändern muss?
Das ist schwierig zu beurteilen. Nestlé ist ein großes Schiff. Die Kultur kann man nicht so rasch ändern. Das heißt, man schaut die Lösung in Pakistan, die Lösung in Kolumbien, aber mit den Bauern in den Bergen und dann schaut man anderswo in der Schweiz. Und Nestlé hat bis jetzt nicht gezeigt, dass seine grundsätzliche Haltung gegen organisierten Gewerkschaften sich geändert hat. Aber das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit, weil vor 20 Jahren noch waren Gewerkschaften vielleicht als kommunistisch angesehen bei der Nestlé. Heute Kommunismus gibt es nicht mehr weltweit und man muss einsehen, die Realität ist anders. Und diese Wende geht vielleicht langsam. Ich weiß es nicht. Zeichen können wir keine sehen bis jetzt.
Robby Job, Geschäftsführer von Actares, dem Verein der Aktionärinnen für nachhaltiges Wirtschaften.
Rabe Info 95,6.
Nicht nur in Ungarn ist der Rechtsradikalismus auf dem Vormarsch. In vielen osteuropäischen Ländern schlagen sich antiziganistische und antisemitische Ressentiments in Wahlergebnissen nieder. Rechtsradikale Organisationen operieren länderübergreifend. Bernhard Odenahl ist Korrespondent vom Tagesanzeiger und Buchautor. Kürzlich hat er gemeinsam mit Gregor Mayer das Buch «Aufmarsch – Die rechte Gefahr aus Osteuropa» veröffentlicht. Radio Dreieckland hat mit ihm gesprochen.
Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Nachbarn Ungarns anschaue, die Slowakei, da hört man ja auch von Regierungskreisen ziemlich antiziganistische Äußerungen. Und da ist auch eine sozusagen sozialdemokratische Regierung im Bündnis mit der sehr rechten SNS, der Nationalpartei.
Genau, wobei man sagen muss, dass die Nationalpartei jetzt wahrscheinlich abgelöst wird von einer neuen jungen Bewegung. Das ist auch genau das Phänomen, das wir in unserem Buch Aufmarsch beschreiben. Die haben abgewirtschaftet, die sind selbst in den starken slowakischen nationalen Kreisen unten durch, weil man zu Recht sagt, die sind eigentlich nur mehr korrupt, die vertreten nicht mehr die nationale Sachen, die wollen sich nur selbst bereichern. Und da gibt es eine junge Gruppe namens Slowakische Gemeinschaft, die hat jetzt auch eine Partei gegründet namens Unsere Slowakei, Naše Slovensko. Die werden jetzt auch antreten bei den Wahlen und dieses Erbe der slowakischen Nationalisten übernehmen. Und die sind ganz stark antiziganistisch, die machen die gleiche Propaganda wie Jobbik in Ungarn und sie sind auch sehr antisemitisch. Und das fällt in der Slowakei besonders auf fruchtbaren Boden, weil eben auch die sozialdemokratische Regierungsspitze doch sehr nationalistische Töne anschlägt und dann auch Gesetze beschlossen werden, so ein Sprachengesetz, wonach man also nicht mehr in einer Fremdsprache sprechen darf in gewissen Gebieten. Man versucht ja auch ein Gesetz zu machen, dass man in Schulen die Landeshymne gesungen werden muss. Dieses Gesetz ging allerdings dann nicht durch. Trotzdem ist es sozusagen eine sehr starke nationalistische Stimmung, die auch von einer sozialdemokratischen Regierung noch angeheizt wird.
Slowakei-Ungarn ist ja nochmal eine spezielle Sache. Da sind die Rechten in Ungarn gar nicht so freundlich, auf die slowakische Regierung zu sprechen. Da gibt es auf der slowakischen Seite Ressentiments gegenüber der ungarischen Minderheit. Wie passt das dann zusammen?
Die hetzen natürlich kräftig gegeneinander und mobilisieren so ihre eigenen Anhänger. Also auf der slowakischen Seite kommt man immer mit Angstparolen. Die Ungarn mobilisieren schon ihr Heer, die wollen in der Slowakei einmarschieren. Und umgekehrt ist es bei Ungarn auch so, ganz auf der rechten Seite, in den Neonazi-Kreisen, gibt es schon wieder Versuche der Annäherung zwischen Slowaken und Ungarn, weil dort auf beiden Seiten gesagt wird, naja, also unsere Feinde sind ja eigentlich die Juden und die Roma, die bedrohen unsere Völker, die wollen uns ausrotten und da müssen wir doch gemeinsam arbeiten. Also es gibt so die Idee einer internationalen der Nationalisten und das zieht sich dann auch bis nach Deutschland hinein. Also da gibt es auch dann Kontakte zu deutschen Neonazi-Gruppen.
Wie sieht's aus in Polen, in Tschechien?
Wir haben uns in diesem Buch auf 6 Länder beschränkt. Ungarn vor allem, das ist Kroatien und Serbien, das ist Tschechien, Slowakei, Bulgarien. In Tschechien sieht es so aus, seit 1,5 Jahren ungefähr gibt es eine enge Zusammenarbeit mit deutschen Neonazi-Gruppen. Tschechische Rechtsextremisten und tschechische Neonazis haben Auftrittsformen, Umgangsformen, auch Kleidung, Organisationsformen aus Deutschland importiert mit kräftiger Unterstützung der deutschen Gruppen. Also man geht jetzt nicht mehr so in streng hierarchischen Gruppen. Man hat so aus Deutschland diese Form der autonomen Nationalisten übernommen, also eher lockere Gruppen. Man geht auch in linken Outfit auf Demonstrationen.
Wenn man jetzt diese nationalistischen, faschistischen Bewegungen sieht, ist das für die EU eine Gefahr?
Es ist sicherlich eine Gefahr für die Stabilität in Teil der EU, nämlich in den neuen Mitgliedsländern. Dabei muss man allerdings wieder unterscheiden, also in Tschechien ist jetzt sicher nicht der Staat bedroht, in Tschechien sind einzelne Bürger bedroht. Also wir können sehen, seit einem Jahr gibt es immer wieder Brandanschläge auf Roma-Häuser. In Ungarn ist es ja so weit, im letzten Herbst wurden 8 Menschen ermordet bei solchen Anschlägen auf Roma-Häuser. Also das ist die eine Sache, dass effektiv hier Bürger der EU bedroht werden durch rassistische Gewalttaten. Und das andere ist, dass natürlich jetzt, wenn in Ungarn keine Stabilität einkehrt, wenn die neue Regierung unter Viktor Orban es nicht schafft, sagen ein bisschen so das Lebensniveau zu heben und auch ein bisschen das Selbstvertrauen der Ungarn zu stärken, dann wird man dort wieder auf die nationalistische Karte setzen und Konflikte mit den Nachbarn schüren. Also es gibt ja schon einen Plan von Viktor Orban, dass er den ungarischen Minderheiten in Rumänien und in der Slowakei die ungarische Staatsbürgerschaft auch geben will, also dass die eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, was sicher in diesen Ländern zu scharfen Protesten und zu Konflikten führen wird. Und da kann es schon sein, also dass hier wirklich ein Herd der Destabilisierung in Europa geschaffen wird, was natürlich dann auf ganz Europa ausstrahlen wird.
Das sagt Bernhard Odenaller, er ist Korrespondent des Tagesanzeigers und Autor des Buches Aufmarsch, die rechte Gefahr aus Osteuropa. Erschienen ist das Buch im Residenzverlag.
Rabe Info 95,6.
Im Volksmund werden sie auch Todeszüge genannt. Die Güterzüge, die von der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala Richtung Norden fahren. Täglich versuchen unzählige Migrantinnen und Migranten, vor allem aus Zentralamerika, auf diese Güterzüge aufzuspringen. Ihr Ziel sind die USA. Doch dieses Ziel erreichen nur die allerwenigsten. Die meisten stranden irgendwo auf dem Weg nach Norden. Andere werden überfallen, vergewaltigt, entführt oder vom Zug überrollt. Wilma Rall berichtet.
Ausgangspunkt vieler Migranten und Migrantinnen ist die Grenzstadt Tecunumán in Guatemala an der Grenze zu Mexiko. Von dort aus versuchen sie meist unzählige Male erfolglos, der Armut zu entfliehen und irgendwie nach Mexiko zu gelangen, sagt Alma Nosa, Mexiko-Expertin von Amnesty International.
Viele stranden in diesem Flaschenhals Tecunumán und vergrößern die Elendsviertel dieses vorher kleinen Ortes. Und viele probieren zuerst einmal über den Grenzfluss Suchiate auf Gummirädern oder Brettern diesen Fluss zu durchschwimmen. Viele schaffen es nicht. Viele werden zurückgetrieben, vor allem dann auf der anderen Seite von mexikanischer Polizei. Und jene, die es schaffen, versuchen dann eben in den Norden zu kommen.
Und so warten sie auf den Güterzug, der 2 bis 3 Mal in der Woche in den Norden bis an die Grenze zu den USA fährt. Sie verstecken sich am Rande der Gleise und wenn dann der Zug kommt, versuchen sie irgendwie aufzuspringen.
Sie klammern sich an Treppen und Stangen fest, klettern aufs Dach, wenn das möglich ist, und verbringen dort Stunden in zum Teil schrecklicher Hitze oder Kälte. Es gibt aber auch Leute, die sich unter den Wagen festklammern und immer wieder passiert es, dass sie herunterfallen und dann überfahren werden, entweder gleich sterben oder dann ihre Arme und Beine verlieren.
Die Situation der Migranten und Migrantinnen, die innerhalb der Züge einen Platz ergattern konnten, ist laut Alma Nosa nicht viel besser. Denn wenn die Züge anhalten, wird den Passagieren von kriminellen Banden oft noch ihr letztes Hab und Gut weggenommen.
Und vor allem für Frauen ist das ein ganz gefährlicher Ort, weil es ist bekannt, dass immer wieder Frauen vergewaltigt und abgeschleppt werden und in den Bordellen der Städte entlang der Eisenbahnlinie enden. Und kaum jemand sich getraut, die Verbrechen zu melden, weil sie genau wissen, dass sehr oft die Polizei unter einer Decke steckt mit diesen kriminellen Banden.
Die meisten Migranten und Migrantinnen kommen also erst gar nicht bis an die Grenze zu den USA. Und diejenigen, welche bis dorthin kommen, stehen vor weiteren fast unüberwindbaren Schwierigkeiten.
Weil die Züge fahren ja nicht einfach über die Brücke in die USA, sondern sie stoppen dort, die Leute müssen aussteigen und sich irgendwie einen Weg suchen. Ganz viele dieser Migranten und Migrantinnen versuchen es, über diese berüchtigte Sonora-Wüste in die USA zu gelangen und ganz viele bleiben dort liegen, verdursten, werden überfallen. Also die Gefahren sind nicht vorbei, dort wo der Zug dann endgültig stoppt.
Dass unzählige Menschen bei solchen Zugfahrten ums Leben kommen, ist laut Alma Nosa schon seit Jahren bekannt. Doch weder der mexikanische Staat noch die amerikanische Zuggesellschaft haben bisher irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Die Todeszüge rollen also weiter.
Eine solche Zugfahrt durch Mexiko dokumentiert der Spielfilm Sin Nombre, ohne Namen, von Cary Fukunaga. Ab dem 22. April ist er in den Berner Kinos Movie und Kamera zu sehen. Zusätzlich zum Film zeigt Amnesty International in den Kinos ihre Fotoausstellung «Unsichtbare Opfer». Zudem hat Amnesty eine internationale Postkartenkampagne lanciert. Erhältlich sind die Postkarten an den mexikanischen Innenminister bei Amnesty Schweiz.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, 15. April. In der Redaktion waren Wilmar Hall und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf unserer Internetseite www.rabe.ch. Ich sage Tschüss, merci fürs Zuhören und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.